Herzlich willkommen zu unserem Finanzcoach Oktober 2025. Schön, dass Sie wieder zuhören. Warum sind Anleger mit ihrem S&P 500 ETF eigentlich noch nicht im Plus in diesem Jahr? Es läuft doch an den amerikanischen Börsen. Dazu und zu den weiteren Märkten hören Sie in diesem Monat wieder unsere Erklärungen und Einschätzungen. Außerdem erfahren Sie, warum wir nicht kreditwürdig sind und wo es in Deutschland nett ist. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Einige Anmerkungen am Anfang zu unserem Webinarprogramm. Wohlstand im Ruhestand, Altersvorsorge clever gestaltet, ist schon in der nächsten Woche am 9.10. dran und unser Coaching-Kurs Finanzen im Griff beginnt am 1.10. Späteinstieg natürlich möglich. Ja, und wir starten gleich mitten rein in die Märkte im Oktober und beginnen mit den Zinsen und Anleihen. Markus, wie sieht es aus?
Ja, hallo auch von meiner Seite. Ja, neuen Anträge oder die Anzahl der neuen Anträge auf Arbeitslosengeld in den USA ist zuletzt wieder gesunken von 232.000 auf 218.000, was ja zunächst ein gutes Zeichen ist, denn es deutet darauf hin, dass der ungewöhnlich hohe Wert von vor zwei Wochen nur so ein Ausrutscher war. Auch der Durchschnitt der letzten vier Wochen ist gefallen, also man kann sagen, der US-Arbeitsmarkt entspannt sich wieder ein wenig. Das ist allerdings eine schlechte Nachricht für alle diejenigen, die auf eine baldige und größere Zinssenkung hoffen und gehofft haben. Denn eine starke Wirtschaft mit wenigen Arbeitslosen gibt der US-Notenbank eigentlich weniger Grund, die Zinsen zu senken, um die Wirtschaft zu stützen. Da zusätzlich auch das Wirtschaftswachstum, gemessen zum Beispiel am US-Bruttoinlandsprodukt, für das zweite Quartal in den USA besser war als erwartet, sind die Hoffnungen auf eine baldige starke Zinswende gesunken. Bis Ende 2026 sehen die Futures-Trader nun vier Leitzinssenkungen im Oktober und Dezember 2025 sowie im April und September 2026. Bis letzte Woche waren noch fünf Senkungen eingepreist. Die Wahrscheinlichkeit für die Senkung im Dezember liegt bei nur 62%, dass also jetzt bald weitere Zinssenkungen kommen, ist daher keine ausgemachte Sache für die Märkte. Deshalb haben die Finanzmärkte auch diese eigentlich positiven Nachrichten negativ aufgenommen. Die aktuelle US-Leitzinsspanne notiert derzeit bei 4 bis 4,25%.
Ja, und im Euroraum haben wir einen EZB-Einlagensatz im Juni, seit Juni von 2%. Eine weitere Senkung im Oktober gilt als sehr unwahrscheinlich. Die Futures preisen im Sommer 26, höchstens noch 25 Basispunkte Schritt mit ein. Aber die Inflation, was wird mit der wohl passieren?
Ja, sollte die in den kommenden Monaten wieder anziehen, könnten sich die Notenbanken zusätzlich schwer tun, die Zinsen zu senken. In den USA lag sie die Inflationsrate im August bei 2,9% und könnte nach Schätzungen bis im Dezember auf 3,5% klettern. In der Eurozone könnte sie von derzeit 2% auf 2,6% steigen.
Neben den Zinsen interessieren uns natürlich auch immer die Aktien. Wie sieht es da in den USA, in Europa etc. aus?
Ja, zunächst einmal die US-Wirtschaft wächst laut beispielsweise dem GDP-Now-Modell der Notenbank von Atlanta stärker als von Analysten erwartet. Dieses Modell wird fortlaufend aktualisiert, wenn neue Wirtschaftsdaten veröffentlicht werden. Ziel dabei ist es, eine laufende Schätzung des realen BIP-Wachstums zu liefern. Und ja, wie gesagt, das ist eigentlich ganz gut gelaufen oder läuft ganz gut, stärker als erwartet im Moment. Statistisch beginnt jetzt mit dem vierten Quartal auch eine gute Börsenzeit. Der Zeitraum von Oktober bis Dezember gilt ja als besonders positiv für die Börse. Und auch der Aufwärtstrend im wichtigsten Index der USA, dem S&P 500, ist stabil. Damit diese aktuelle Aufwärtsbewegung aber anhält, ist es wichtig, dass mehr als nur wenige Technologiewerte wie jetzt die glorreichen 7 oder KI-Aktien die Kurse treiben. Eine breite Beteiligung vieler verschiedener Aktien ist grundsätzlich nötig, damit so ein Aufschwung robust bleibt. Ein Anstieg, der nur auf wenige Titel fixiert ist, gilt als zu dünn. Wenn man jetzt den gleichgewichteten S&P vergleicht, läuft dieser seit Juli seitwärts, während der normale kapitalisierungsgewichtete Index neue Höhen erreicht. Dies liegt weiterhin vor allem an den schon zitierten glorreichen Sieben, also Apple, Microsoft, Alphabet, Google, Amazon, Nvidia und Meta Platforms und Tesla. Auch wenn die Marktbreite sich zuletzt verbessert hat, bleibt somit das Risiko, dass eine Korrektur bei diesen großen Tech-Werten den gesamten Markt stärker hinunterzieht. Weiterhin sehen wir, dass die Bewertungen von Aktien hoch sind. Das durchschnittliche 10-Jahres-Kursgewinn-Verhältnis des S&P beispielsweise liegt bei rund 25. Der 10-Jahres-Durchschnitt beträgt 19,5. Im Nasdaq 100, also dem Technologieindex, ist der Schnitt über 10 Jahre 24. Da liegen wir derzeit sogar bei 31. Zwar sind die fundamentalen Daten heute solider als beispielsweise während der Dotcom-Blase zu Anfang des Jahrtausends, als die Bewertungen ähnlich hoch waren. Höhere Bewertungen beinhalten aber immer das Risiko höherer Fallhöhen bei einer Abschwächung. Allerdings gegen einen größeren Crash, zumindest kurzfristig, spricht, dass die Anleger nicht euphorisch sind und insbesondere professionelle Anleger vorsichtig sind, indem sie ihre Positionen an den Options- und Futures-Märkten stark abgesichert haben. Also zumindest in den USA läuft die Wirtschaft recht gut. Die höheren Zinsen sind aber noch nicht bei den Endpreisen und Konsumenten angekommen.
Also die höheren Zölle, nicht Zinsen.
Ja, klar.
In Deutschland hingegen sind die Kapazitätsauslastung und das Wirtschaftswachstum schwach. Die Daten zur Veränderung des Bruttoinlandsproduktes seit 21 sind gelinde gesagt traurig. 21 lag das Bruttoinlandsprodukt, also die Veränderung, bei 3,9%, 22 bei 1,8. In 23 war ein Minus von 0,9% zu verzeichnen, in 24 von 0,5%. Und die Prognose für dieses Jahr liegt bei 0,1 bis 0,3%. Für 2026 werden 1% prognostiziert. Der DAX läuft seit 5 Monaten im Wesentlichen seitwärts, was auf eine mögliche Top-Bildung hindeutet.
Ja, und dann haben wir heute den japanischen Aktienmarkt am Nikkei 225 mit in diesen Podcast und in den Finanzcoach mit reingenommen. Der läuft dieses Jahr recht gut, hat eine Year-to-Date-Performance von 14,3%. Die japanischen Firmen werden moderner und bauen altmodische gegenseitige Beteiligungen ab, was den Markt transparenter macht. Das zieht dann natürlich auch neue Investoren an und zwingt die Firmen, sich stärker auf Gewinne und Aktionäre zu konzentrieren. Ferner setzt Japan stärker auf KI, um die Probleme des demografischen Wandels zu lösen, und profitiert dabei von seinen vorhandenen Kompetenzen in der Robotik und der Halbleiterindustrie.
Und alle Charts finden Sie in der Printausgabe des Finanzcoaches. Bevor wir aber mit dem Markt durch sind, müssen wir auf jeden Fall auch noch über Gold sprechen.
Ja, der Goldpreis kennt weiterhin nur die Richtung Norden, also nur nach oben. In den vergangenen 3 Jahren ist der Preis um rund 133% gestiegen. In diesem Jahr, year to date, 45%. Zwar gab es zuletzt Abflüsse bei börsengehandelten Produkten, also den ETFs in den USA und den ETCs in Deutschland. Die physischen Goldkäufer, wozu auch Notenbanken gehören, kaufen aber scheinbar weiter. Geopolitische Risiken, sinkende Zinsen und die Angst, dass die US-Notenbank unter Donald Trump ihre Unabhängigkeit verlieren könnten, stützt den Goldpreis weiterhin. Der Optionsmarkt verzeichnete zuletzt mehr Put-Käufer, also Anleger, die sich gegen fallende Kurse absichern. Nach der starken Rallye wäre eine zwischenzeitliche Konsolidierung natürlich auch nicht ganz ungewöhnlich.
Und als letztes schauen wir uns noch die Kryptomärkte an. Die Kryptomärkte reagierten zuletzt sehr empfindlich auf das Momentum am Zinsmarkt. Die Spekulation auf eine schnelle Zinssenkung im Dezember hat nachgelassen und dies belastet die Kurse. Denn billiges Geld in Form von günstigen Finanzierungsmöglichkeiten sowie eine gewisse Risk-on-Stimmung bleiben wichtige Treiber für Kryptowerte. Liquiditätsabflüsse durch Verkäufe bei den Bitcoin-ETFs in den USA sprechen für ein zwischenzeitlich nachlassendes Interesse bei den institutionellen Anlegern. Wir haben ihn schon einige Male vorgestellt in den Webinaren. Der Crypto Fear and Greed Index steht derzeit bei neutralen 50. Kapitalanleger sind also weder euphorisch noch zu und gierig noch zu ängstlich. Aktuell kostet ein Bitcoin rund $113.700. Die 200-Tage-Linie als Unterstützung liegt bei ca. $105.000. Einige Anleger wundern sich zurzeit, obwohl der amerikanische Aktienmarkt doch so gut läuft, was wir auch eben gehört haben, 13% bisherige Jahresperformance, sehen viele in ihren Musterdepots nur 1% Jahresgewinn. Was steckt dahinter?
Ja, der Schlusskurs des großen amerikanischen Indexes S&P 500 lag am 31.12.2024 bei 5.881 Punkten. Gestern am 29.09.25 bei 6.661 Punkten. Damit lag die Year-to-Date-Performance, also die Entwicklung vom Anfang des Jahres bis gestern, bei rund 13%. Unser iShares Core S&P 500 ETF kostete je Anteil Anfang des Jahres 600,78 Euro und am 29.09. 606,56 Euro, jeweils nach dem Schlusskurs. Damit lag die Rendite des ETFs bei knapp 1%. Wie kann das sein? Die Erklärung liegt im Wechselkurs zwischen Euro und US-Dollar. Der S&P wird nämlich in US-Dollar gemessen, der ETF hingegen notiert in Euro. 2025 hat der Euro stark aufgewertet und dadurch schrumpften die in US-Dollar erzielten Kursgewinne aus Euro-Sicht. Steigt der Euro, wird der US-Dollar in Euro umgerechnet weniger wert, wodurch die Rendite für Anleger im Euro-Raum sinkt. Zu Jahresbeginn lag der Euro-US-Dollar-Wechselkurs bei rund 1,03, Ende September bei etwa 1,17. Der US-Dollar verlor damit aus Euro-Perspektive rund 12% an Wert. Gründe für die Dollarschwäche sind unter anderem die neuen US-Zölle und der schleichende Vertrauensverlust in die US-Bonität und Politik. Und diese machten den Dollar danach unattraktiver. Für uns Euro-Anleger bedeutet das, ein Großteil der Gewinnsteigerungen im S&P 500 wurde durch den Wechselkurs aufgezehrt. Es handelt sich jedoch nur um Buchverluste. Künftige Wechselkursbewegungen können die Situation wieder verbessern. Oder verschlechtern geht natürlich auch. Von währungsgesicherten ETFs meist befindet sich dann in dem Wort und in dem des ETFs das Wort hedged, also gesichert im Namen. Davon raten wir ab, denn jede Absicherung kostet Geld und damit Rendite. Sie legen bei einem Aktieninvestment und auch bei einem Fonds- und ETF-Investment immer in der Währung an, in der die Unternehmen des ETFs gehandelt werden. Beim US-ETF eben in Dollar. Ihre Euros werden dann in die Fondswährung getauscht. Damit werden dann gemäß dem Titel des ETFs, wenn es beispielsweise DAX, S&P, MSCI World oder was auch immer ETF ist, in entsprechende Aktien gekauft. Dann kommen die Währungen ins Spiel, die durch die Unternehmen des Indexes vorgegeben sind. Beim Verkauf geht alles dann wieder rückwärts. Die Fondswährung ist folglich egal. Euro oder Dollar aus der Währungsperspektive des ETFs. Entscheidend ist, worin angelegt wird. Und das hat dieses Jahr bei US-lastigen ETFs bisher eben einmal nicht ganz so gut funktioniert. Weiter geht's mit einer etwas traurigen Story, wir sind nicht kreditwürdig und was Sie daraus lernen können.
Ja, was sollen wir sagen? Wir waren ein bisschen betröppelt, als wir von der Commerzbank die Nachricht erhielten, dass man eine Finanzierung von 150.000 Euro für eine Wohnung mit einem Wert von 219.000 Euro ablehne. Wörtlich schrieb der bankseitige Betreuer: Hier sehen wir erhebliche Risiken in der Rentenzeit der Eheleute Kühn bezüglich Kapitaldienstfähigkeit und Rücklagenbildung. Aus diesem Grund möchten wir unser Kreditengagement nicht weiter ausbauen und lehnen den Antrag daher ab. Zur Vorgeschichte. Wir haben letzten Monat eine Wohnung in Aurich gekauft und wollten diese erneut bei der Commerzbank finanzieren. Zuletzt haben wir im November 24 etwas gekauft, was die Commerzbank ebenfalls finanziert hat, oder nicht ebenfalls, was sie finanziert hat, in einer ganz ähnlichen Größenordnung. Wir finanzieren grundsätzlich einen Teil des Kaufpreises, da dies die Rendite auf das gebundene Eigenkapital hebelt. Das machen erfolgreiche Kapitalanleger so. Ja, und in unserem jugendlichen Leichtsinn dachten wir, die Prüfung würde ja dieses Jahr super schnell gehen, weil alle Daten zwar aktualisiert wurden, aber im Prinzip schon vergangenes Jahr geprüft worden. An eine Ablehnung dachten weder wir noch unser sehr geschätzter Finanzierungsvermittler. Schon der Prüfungsvorgang dauerte über 4 Wochen. Unser Finanzierungsvermittler musste eins ums andere Mal Unterlagen nachreichen. Von Aufstellung unserer Einkünfte über 3 Jahre lag alles schon vor, bis zu den aktuellen Grundbuchauszügen unserer sonstigen Immobilien trotz der nachgewiesenen fließenden Miete. Gut, wir fallen mit unserem Firmengeflecht etwas aus dem Raster, aber dass wir ja noch nicht morgen in den Ruhestand gehen, in der Vergangenheit getilgt und getilgt haben, nie irgendwo eine Rate schuldig blieben oder verspätet gezahlt haben, blieb unberücksichtigt. Unser Eigenheim ist übrigens neben weiteren Wohnungen bereits abbezahlt. Und mal davon abgesehen, könnte man ja zum Ruhestand auch etwas verkaufen. Das wurde alles nicht bedacht. Was wir aber nicht haben, hohe Rentenansprüche von staatlichen Stellen. Deswegen kaufen und verkaufen wir ja seit circa 15 Jahren Immobilien. Und ein Angestellteneinkommen. Selbstständige sind per se verdächtig, das wussten wir schon. Ein VW- oder Lufthansa-Mitarbeiter hat sicherlich eine viel bessere Bonität und sein Arbeitsplatz ist bestimmt bombensicher. Wir haben uns beim Sachbearbeiter und vor allem beim Vorstand beschwert. Nun haben wir eine Beschwerdenummer und werden um Geduld gebeten. Die Bank an unserer Seite will die Commerzbank offenbar nicht sein. Warum erzählen wir Ihnen das? Die Commerzbank hat in der Tat oftmals die besten Konditionen. So sind wir ja auch vor 4 Jahren zum ersten Mal dort gelandet, im Finanzierungsbereich die besten Konditionen. Der günstige Zins wird, und das haben wir schon letztes Jahr gemerkt, mit katastrophalem Service und einer reinen Abarbeitung von Prüfungsroutinen erkauft. Stehen Neu- oder Nachfinanzierungen an, prüfen Sie rechtzeitig. Die Bearbeitungszeiten sind so schrecklich lang, dass man zweifelt, ob überhaupt ein Kreditgeschäft gewünscht ist. Das betrifft nicht nur die Commerzbank. Als Selbstständige stellen Sie sich auf Schikanen ein. Viele Banken finanzieren ja per se keine Geschäftskunden, so zum Beispiel die ING, auch nicht im Privatbereich, also wenn es um private Immobilien geht. Die Möglichkeiten sind also begrenzt. Mit der Rentenzeit tun sich Banken schwer. Trotzdem können sie grundsätzlich auch in der Rentenzeit etwas finanzieren. Es ist ein Ammenmärchen, dass man keinen Kredit zum Ruhestand bekommt oder im Ruhestand bekommt. PS: Machen Sie sich aber um uns keine Sorgen, wir können die Wohnung aus anderen Mitteln begleichen. Deswegen haben wir auch den Notarvertrag längst unterzeichnet. Und vielleicht findet sich ja auch noch eine Bank, die uns als Kunden haben möchte.
Ein paar Anmerkungen noch in Kühnscher Sache. Termine im letzten Quartal des Jahres stehen jetzt an. Wie in jedem Jahr bitten wir Sie daher, sich rechtzeitig zu melden. Denn erfahrungsgemäß fällt mit jedem Tag, den es auf das Jahresende zugeht, mehr Menschen ein, dass sie noch dieses oder jenes in diesem Jahr geklärt haben möchten. Unser Büro wird in diesem Jahr vom 22.12.25 bis zum 9.01.26 geschlossen sein. Dann war meine Frau am 11.09. zu Gast bei NTV. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes oder im gedruckten Finanzcoach-Newsletter oder auf unserer Homepage, wo wir immer unsere aktuellen Pressemitteilungen und Auftritte in den Medien aufführen. Unsere hartgesottenen Leser und Zuhörer wissen schon, was jetzt wieder zum Abschluss kommt. Das finden wir gut. Heute geht es um die Sächsische Schweiz.
Ja, wir waren von der Sächsischen Schweiz richtig geflasht. Was für eine tolle Gegend. Unsere Familienwoche haben wir in einer traumhaften Ferienwohnung in der Ansiedlung Schweizer Mühle in Rosenthal-Bielertal verbracht. Man konnte an der Haustür zu kleinen und großen Touren aufbrechen, konnte aber auch binnen 45 Minuten die Highlights der Sächsischen Schweiz erkunden. Immer wieder läuft man Teile des sogenannten Malerweges. Caspar David Friedrich, der Wanderer über dem Nebelmeer, ist dort angesiedelt, das kennen Sie vielleicht. Was wir gesehen haben, unsere Touren haben immer so ungefähr 15 Kilometer ausgemacht. Direkt von der Haustür los hin zu den Herkulessäulen, eine Wanderung im Gebiet der Carola-Felsen, davon finden Sie in der Printausgabe auch ein Foto. Das war eine der schönsten Wanderungen, die wir bisher in unserem Leben gemacht haben, inklusive der aufregenden wilden Hölle, einem Klettersteig, den wir aber alle gut gemeistert haben. Wir haben die Basteibrücke erwandert und die Schwedenlöcher. Ja, was sollen wir sagen? Zur Basteibrücke werden die Touris in Massen im Bus hochgekarrt. Alle Fotos, die Sie kennen, sind vermutlich früh morgens oder spät abends gemacht worden. Ist zwar toll, aber viel zu voll. Dann eine Wanderung im Umfeld Hockstein und Hohenstein inklusive der Aussicht Brand auf das ganze Gebiet der Sächsischen Schweiz. Als Stadttouren bieten sich Dresden inklusive dem Panometer und Pirna mit dem schönen Brauhaus an. Und das Besucherbergwerk Marie-Louise-Stollen bot viel Interessantes am einzig trüben Vormittag. Drehen wir die berühmt gewordene Kampagne für Baden-Württemberg einmal um. Waren Sie schon einmal in der Sächsischen Schweiz? Nett hier. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit in diesem Monat, freuen uns, wenn Sie nächsten Monat wieder zuhören und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit. Tschüss!
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.